Flüsterpop. Interviews.
Hallo zusammen, wir freuen uns wieder zurück am Start zu sein. Bevor es losgeht, möchten wir euch eine Triggerwarnung geben, denn in dieser Folge geht es auch um Mental Health in der Musikindustrie. Konkret werden die Themen psychische Belastung, Depression und Suizid angesprochen. Des Weiteren werden unsere Gäste einige Erfahrungen nennen, wie sie denn mit den Belastungen im Alltag umgehen. Wir wollen klar darauf hinweisen, dass es sich ums persönliche Empfinden handelt und diese keine professionelle therapeutische Behandlung ersetzen sollen.
Wenn ihr mit diesem Thema also keine guten Erfahrungen habt, hört euch die Folge am besten nicht alleine an. Und bei Notfällen ruft die 116 117 an. Für weitere Informationen besucht gerne die Seite der zentralen Anlaufstelle zur Förderung der mentalen Gesundheit in der Musik- und Kreativbranche unter www.mim-verband.de. Weitere Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Probleme, Sorgen oder Ähnliches habt, wendet euch an eure Familie, Freunde oder andere Vertrauenspersonen in eurem Leben. Ihr seid nicht alleine und ihr werdet gehört. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit der spannenden Podcast-Folge mit uns beiden und unseren Gästen Giovanni Acri und Luca Noel.
Hallo zusammen und willkommen zurück bei der heutigen Folge Flüsterpop. Wir sind Marvin Lewis und Fabian Savenna und begrüßen unsere Gäste Luca Noel und Giovanni Acri.
Hallo.
Hallo zusammen.
Danke, dass ihr beiden euch auf jeden Fall bereit erklärt habt, mit uns die neue Folge aufzunehmen und mit uns über TikTok und Mental Health als KünstlerIn zu sprechen. Und bevor wir richtig ins Gespräch kommen, starten wir mit einem kleinen Recap zu euch beiden, dass die ZuhörerInnen wissen, mit wem wir heute im Studio sitzen. Luca, schon mit 10 Jahren hast du angefangen, englische Lieder zu schreiben. 2017 hast du dann deine Priorität auf deutsche Musik gelegt und dein Künstlerprojekt Luca Noel gestartet. Der erste Release Fucked Up hat innerhalb der ersten 8 Wochen ohne Unterstützung durch Playlists oder Ähnlichem mehr als 2 Millionen Streams erreicht. Aber wie schon angekündigt, bist du eben nicht alleine hier, denn neben dir sitzt Giovanni Acri.
Zu diesem Punkt auch mal Hallo von mir, hier ist der Marvin. Ja, danke Fabian. Neben mir sitzt Giovanni Acri, viel besser bekannt als Jovi Only von deinem TikTok. Du hast auch einen musikalischen Background. Du hast nämlich schon in jungen Jahren Gitarre gespielt und später auch eigene Songs veröffentlicht. Während deines Studiums hast du dich dann aufs Musikbusiness konzentriert und hast dann einen ziemlich erfolgreichen TikTok-Kanal gestartet, wo du über Musikmarketing und die Musikindustrie sprichst. Und seit Anfang des Jahres bist du A&R und Produktmanager bei Good Kid hier in Mannheim. Jungs, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Wie geht's euch?
Freuen uns auch. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir haben eine volle Sendung. Wir wollen mit euch über Musik sprechen, natürlich über TikTok und wollen mit der Frage erstmal reinstarten, woher kennt ihr euch eigentlich, ihr beiden?
Luca, willst du es verraten?
Also wir haben einen gemeinsamen Kumpel, der Metin, auch ein sehr guter Produzent. Und ich glaube, ihr wart dann mal da zum Fußball gucken, ne? Ich glaube schon. Ne? Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt, beziehungsweise dadurch kennengelernt. Und seitdem haben wir viel Zeit auf jeden Fall miteinander verbracht, viel lange Gespräche, auch gerade über solche Themen, wie wir heute besprechen, gehabt. Und genau, ich war jetzt auch schon öfters mal musikalisch mit ihm in Kontakt, so gesehen bei Good Kid. Und genau, habe ich was vergessen?
Nee, oder? Nee, ich glaube, das war's.
Super.
Könnt ihr mal in eigenen Worten wiedergeben, was für Content ihr so auf TikTok macht? Ihr habt ja beide einen Kanal und die sind ein bisschen unterschiedlich.
Ja, genau. Also wie du schon erwähnt hast, ich rede auf meinem TikTok-Kanal viel über Musikmarketing, Vermarktung von Musik und halt auch, wie man irgendwie präsent auf TikTok ist als Artist. Und ja, meine Intention war eigentlich am Anfang, Newcomern irgendwie zu helfen.
Bei mir ist es tatsächlich eigentlich Promo zu den Songs, die irgendwie erscheinen dann, also zu Single-Releases. Ich zeige Leuten meinen Song, ich spiele Leuten auf der Straße meine Songs vor. Ich stelle mich mal nur für die Cam, ich mache mal irgendwelche Parts auf, irgendwelche Songs, die schon draußen sind. Also alles Mögliche, ich lasse mich viel von Amis inspirieren, was die so machen und mache es dann eigentlich nach. Das ist der Key. Genau, also hauptsächlich so Musik-Promo eigentlich, genau.
Ja, da ist auch schon die nächste Frage. Wie bzw. wann seid ihr in deinen TikTok-Game eingestiegen? Also wart ihr schon von Anfang an da, zur Zeit von Musical.ly, oder seid ihr dann wirklich erst eingestiegen zu TikTok oder zu diesem TikTok-Boom zur Corona-Startzeit?
Also ich war nicht auf Musical.ly. Ich habe auch am Anfang die Plattform TikTok nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Das war ja irgendwann mal während Corona, gab es ja diesen Riesenhype. Da war ich tatsächlich selbst noch gar nicht so aktiv auf TikTok. Da habe ich tatsächlich selbst noch Musik gemacht und war da so ein bisschen fernab von TikTok unterwegs. Und irgendwann mal, ich glaube, während den Weihnachtstagen war ich dann irgendwie, kam ich doch auf die Idee, mir mal TikTok runterzuladen. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgescrollt und habe dann auch zufälligerweise jemanden entdeckt aus Amerika, der so Musik-Marketing-Content macht. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, das, was er da so sagt, ist logisch und interessant. Wieso macht das keiner in Deutschland? Und dasselbe Wissen habe ich irgendwo auch. Und dann dachte ich mir, okay, dann bin ich jetzt derjenige, der das halt in Deutschland macht. Und so hat das Ganze irgendwie angefangen. Und es ging dann auch relativ schnell, dass einige Videos da funktioniert haben. Und genau so habe ich meine Reise da irgendwie begonnen.
Sehr cool.
Also bei mir hat es tatsächlich schon auf Musical.ly angefangen. Ich habe nämlich so ein bisschen Social Media Background, deswegen fällt es mir eigentlich ganz leichter, sag ich mal, als manchen Leuten, die wirklich komplett pur von der Musikszene so kommen, gerade TikTok zu machen und Social Media so aktiv zu halten. Und deswegen habe ich auf Musical.ly damals begonnen und habe da tatsächlich so performance-mäßig Lip-Sync zu Songs gemacht. Also die Videos hoffentlich findet die niemals noch irgendjemand. Ich habe die auch eigentlich alle gelöscht, aber man weiß ja nie. Und genau dann habe ich Musical.ly tatsächlich gelöscht und habe mir dann, nachdem es auf einmal TikTok hieß, das war so ein bisschen irgendwie, ja, meine Zeit lang auch nicht mehr so da irgendwie. Und dann hieß es TikTok und dann ist es auf einmal halt auch komplett umgeswitcht zu auch anderen Arten von Videos. Also so, ja, wie gesagt, auch viel so in die Kamera geredet, was auf Musical.ly ja gar nicht ging. Und dann dachte ich, ja, es ist ja eigentlich vielleicht eine gute Plattform, um wirklich alles umsetzen zu können, was man irgendwie so marketingtechnisch im Kopf hat. Und dann habe ich auch begonnen zu meiner Single damals, wenn ich dir sage, dass ich dich liebe, und habe dann so mal gemerkt, was da eigentlich so wirklich geht und wie viel, ja, zahlentechnisch man da auch wirklich erreichen kann. Genau.
Also es war von Anfang an gar nicht abzuschätzen, dass du von Musical.ly, dem Hype, sage ich mal, auf TikTok einen viel enormeren Hype haben kannst.
Ja, es war halt was anderes so, ne? Also mir ist es noch nie so gelegen, so zu tanzen, vor allem nicht. Also vor allem tanzen ist bei mir wirklich Krise. Und dann habe ich halt so Lip-Sync-Videos gemacht und im Endeffekt, also das hat dann auch niemand interessiert. Und genau auf TikTok konnte ich dann halt irgendwie mein eigenes Ding machen und hatte einfach viel mehr Möglichkeiten, auch das zu machen, was mir irgendwie liegt. Und genau.
Habt ihr, als ihr damals angefangen habt mit TikTok, schon irgendwie gesehen, wow, das hat Potenzial, es könnte so sich entwickeln, wie es heute ist? Was waren da so eure Gedanken?
Also definitiv. Ich habe auch bei mir selbst relativ schnell gemerkt, wie schnell man Reichweite generieren kann. Also ich glaube, bei mir waren es wirklich die ersten 3-4 Videos und dann gab es das TikTok, was so 1,2 Millionen Aufrufe gemacht hat. Und es war dann halt Wahnsinn, weil das habe ich davor halt noch nie so erlebt. Und ja, also ich, zu dem Zeitpunkt war mir dann irgendwie klar, okay, da steckt eine enorme Kraft dahinter und ein Mehrwert für jeden, also nicht nur musikbezogen, sondern halt für jede Industrie.
Ich habe Abendschule gemacht damals und mein Fachabitur nachgeholt und davor war ich zu Hause und habe so random auf What If I Told You That I Love You, das war so ein Song von Ellie Gady, hieß er, glaube ich, der halt so einer der ersten TikTok-Hype-Songs war, würde ich mal behaupten. Also den hat wirklich damals jeder gehört und jeder wollte diesen Song haben. Und dann dachte ich mir, komm, mache ich einfach eine deutsche Version drauf und habe das wirklich reingepackt in mein Logic und dann eben ein Video zugemacht, wie ich eben mich selber filme und zu dem Song singe. Und habe das dann hochgeladen, dann hatte ich 2,5 Stunden mein Handy aus und bin wieder auf TikTok gekommen und auf einmal hatte der irgendwie 200.000-300.000 Klicks, das Video. Und genau, das war halt wieder ganz, ja, vor 2,5 Jahren oder so, knapp 3 Jahren. Und da habe ich gemerkt, krass, was dahinter steckt. Und dann hat man natürlich den Song auch fertig gemacht und rausgebracht und hat natürlich viel, viel besser als alle anderen Songs performt und war so der erste Song, der wirklich sich weit abgesetzt hat zu den Songs, die eben nicht auf TikTok performt haben. Und da habe ich erst so richtig verstanden, was eigentlich TikTok so für einen Hype auslösen kann, aber habe es dann trotzdem wieder nicht geschafft durchzuziehen. Und dann hatte man wieder so Phasen, wo man sich dachte, ja, weiß ich jetzt nicht. Und genau, aber man ist immer wieder zurück auf TikTok gekommen und jetzt nach meiner letzten Single Fucked Up habe ich dann wirklich endlich mal gecheckt, dass man da nicht aufhören darf. Und genau.
Sehr gut. Du, du postest ja wirklich kontinuierlich und bist da immer am Start. Was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du denn auf TikTok täglich? Ehrliche Antwort.
Also ich bin wirklich ehrlich, ich schaue kaum TikToks. Ich muss mich dazu zwingen, TikTok durchzuscrollen, weil ich selber merke, ich muss halt gucken, um zu gucken, was gerade funktioniert, weil die Trends wechseln sich ja wirklich jeden Tag durch so. Und ja, ich nehme ja abends manchmal irgendwie eine halbe Stunde zum Scrollen. Ich verliere aber tatsächlich irgendwie die Lust dran. Also viele Leute bleiben da ja richtig hängen, aber ich muss mich natürlich wirklich irgendwie dazu, dazu animieren, genau, dass ich da durchscroll. Aber zum Videos drehen und Ideenfindung mäßig ist es halt wirklich sehr viel Zeit, was da drauf geht. Also ich habe eigentlich immer hauptsächlich Musik gemacht und mittlerweile mache ich hauptsächlich TikTok-Videos und nebenher Musik so. Und wenn man dann, ich war jetzt neulich in Berlin mal 3 Wochen und habe irgendwie Songs geschrieben für die neue EP jetzt und da habe ich halt gemerkt, es geht halt auch nichts, wenn man dann auf einmal nichts mehr postet, Algorithmus-Schrott und man hat aber auch so keine Zeit, also man muss halt einfach ja, die Zeit auch aufbringen, aber es ist schon sehr viel Zeit, was da auf jeden Fall drauf geht.
Ja, vielleicht noch da nochmal nachzufragen, wie viel Zeit planst du da ein für einen TikTok?
Also es gibt solche und solche Videos, wenn ich mal irgendwie weniger Zeit habe, poste ich da so Couple-Videos oder sowas mit so Vorlagen, die funktionieren tatsächlich auch immer wieder. Wenn eins gut performt, poste ich das auch manchmal 2-3 Mal, so bis es dann halt nicht mehr performt. Aber wenn ich dann mal irgendwie, ja, früher hätte ich einen Part auf diesen und diesen Song, also wo ich dann wirklich erstmal einen Part geschrieben habe, den dann recorded habe, das braucht dann manchmal schon auch mal irgendwie einen halben Tag oder so. Aber ja, es gibt solche und solche Videos. Aber ich bin der Meinung, die Videos, die irgendwie schnell von der Hand gehen und irgendwie schnell gemacht sind, performen tatsächlich auch oftmals irgendwie am besten.
Genau. Joby, wie sieht's denn bei dir aus? Ich meine, du machst sehr viel Business-Content, du musst ja auch natürlich sehr viel recherchieren wahrscheinlich, musst schauen, was gerade bei TikTok, gerade was im musikalischen Bereich angeht, sehr viel schauen, was geht gerade da ab. Wie viel Zeit wendest du denn auf?
Also ich muss ehrlich sagen, das ist schon sehr viel, weil ich auch quasi darüber arbeite. Also unser ganzer Scouting-Prozess läuft zum Teil fast nur noch über TikTok und wir schauen natürlich auch für unsere Künstler nach Ideen, was sie vielleicht umsetzen könnten. Also quasi genau dasselbe, was Luca Noel für sein eigenes Projekt macht, machen wir quasi, wenn ich als Produktmanager arbeite, dann quasi auch für unsere Künstler. Da geht schon sehr viel Zeit drauf, aber effektiv, weil ich halt schon effektiv nach Ideen schaue und nicht einfach irgendwie blind da 3 Stunden durchscrolle.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass du denen einfach per WhatsApp den Link zum TikTok schickst und sagst, guck mal, das könnte doch cool für dich sein?
Ja, genau so. Also ich habe auch so einen Ordner in TikTok, wo ich mir ganz viel einfach abspeichere, auch so künstlerbezogen, weil nicht alles passt ja zu jedem Künstler. Und dann schicke ich da einmal die Woche so mal ein paar Videos durch und wenn die Bock drauf haben, machen die das auch ganz gerne und wenn die keinen Bock drauf haben, machen die es dann halt nicht, aber genau, also.
Warum habt ihr eigentlich bisher noch keinen Content zusammen gemacht, wenn ich mal so fragen darf?
Wir haben auf diesen Tag hier gewartet.
Endlich. Ja, ist eigentlich eine gute Frage, das können wir auch ganz gut mixen, ne? Also können wir uns mal überlegen, was machen. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Also
wir haben der Instagram-Content zusammen.
Haben wir?
Ja, also wir haben bei Good Kid immer so eine Frage der Woche und ich bin auch bei Good Kid so Social Media Beauftragter und nerv dann immer die Artists, die bei uns irgendwie gerade im Studio sind, mit der Frage der Woche. Und da haben wir auch schon das ein oder andere Mal den Luca erwischt.
Ja, wenn wir jetzt noch mal in die Businesswelt gehen können, welche Relevanz hat denn TikTok in dieser Welt? Was hat das damit zu tun mit Bekanntheit, eine Brand aufzubauen, Künstler oder eine Künstlerin aufzubauen?
Ich glaube, das ist heutzutage super wichtig, auf TikTok aktiv zu sein, weil das einfach immer noch aktuell the place to be ist. Auch wenn ich langsam merke, dass nicht immer alles so klappt, wie vor einem Jahr vielleicht noch. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass TikTok immer noch die Plattform ist, um Songs zu breaken, aber auch um Artists zu breaken und auch Artists zu entdecken. Deswegen hat das für mich immer noch eine ziemlich hohe Relevanz, aber ich würde behaupten, das hat auf jeden Fall nachgelassen. Also wenn man sich das letzte Jahr anschaut, da gab es zum Beispiel Songs wie Chivo, Weg von mir, der jetzt Gold ist und Platin bald und Lia See, Paradise oder Viper Really Lee von Nina Chuba. Die hatten auch damals, sag ich mal, über 60.000, 70.000 Creations und das war hauptsächlich damals ein Indikator für auch Streaming-Erfolg und dieses Jahr gibt es dann auch irgendwie Songs, die auf TikTok sehr gut performen und auch 80.000 Creations mal schaffen, aber dann auf der Streaming-Plattform irgendwie, keine Ahnung, bei 1 Million Streams hängen. Und das war halt letztes Jahr komplett anders. Da hat man schon irgendwie abschätzen können, dass ein Song mit sehr vielen Creations auch sehr, sehr gut performen wird auf Streaming-Plattformen. Es hat sich ein bisschen geändert, aber ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht.
Ich glaube auch tatsächlich, das ist jetzt, es kommt auch langsam wieder ein bisschen zurück zur Musik. Und wenn ein Song gut auf TikTok performt, der halt aber auch so inhaltlich sonst außerhalb der Hook auch noch gut geschrieben ist oder cool ist, ich glaube, das setzt sich dann eher durch als so Songs, die wirklich halt von der Hook leben und diese 15 Sekunden cool sind und der Rest halt einfach hingerotzt, weil es halt jetzt rauskommen soll und halt kommerziell irgendwie erfolgreich sein soll. Ich glaube, die Leute, also man sieht es auch im Endeffekt, ich bin der Meinung, die Songs gehen durch, die auch wirklich musikalisch cool sind und die Songs, die halt ja musikalisch, sage ich mal, nicht auf der Überhöhe sind und halt man merkt, so ist einfach keine Liebe hintergesteckt, so, die bleiben dann meistens dann auch irgendwie auf der Strecke nach 2-3 Millionen Streams. So.
Ja, dann ist Content King, ja? Also das muss dann schon was, muss schon Substanz haben und nicht nur auf TikTok erfolgreich sein. Makes sense. Wir haben jetzt heute schon festgestellt, dass Artists heutzutage nicht nur noch Artists sind, sondern irgendwie einfach auch Creator. Sie müssen das alles auch einfach mitbringen. Fühlt ihr euch da manchmal unter Druck gesetzt, vielleicht gerade an dich, Luca, wenn man so eine Frequenz hat, wo man posten muss?
Ja, auf jeden Fall. Also man macht sich schon Druck, weil, also ich habe mir mal vor einem Jahr oder so vorgenommen, mich nicht mehr zu vergleichen mit anderen Künstlern und Künstlerinnen so. Aber es klappt halt dann doch nicht so. Also nicht immer, weil man guckt natürlich links und rechts, was so passiert. Und wenn man dann sieht, oh, okay, die Künstlerin hat übel den Output gerade oder der Künstler macht dies und das gerade richtig, dann ist man halt irgendwie direkt so, fuck, ich muss wieder mehr machen. Und ja, es ist halt so ein dauerhaftes Ding. Also man denkt sich halt immer, ich muss irgendwie mehr machen so. Also zumindest bei mir so. Ich glaube, so geht es einigen Leuten. Aber ja, man macht sich natürlich schon Stress, weil man halt auch natürlich mit der nächsten Single nicht weniger gut abschneiden will als mit der Single davor. Und will natürlich dann nochmal immer einen drauflegen. Und es geht halt nicht. Also ist ja realistisch so, muss man einfach sagen, es kann nicht bei jedem Song so funktionieren, wie zum Beispiel bei Fucked Up jetzt. Und das weiß ich eigentlich auch, aber macht sich schon irgendwie natürlich Druck. Also auf jeden Fall.
Ja, Gio, wie sieht's denn bei dir aus? Weil ich meine, TikTok ist ja super schnelllebig. Es gibt neue Trends. Man muss alles für seine Artists finden. Wie bist du denn damit belastet, stressbedingt?
Also ich glaube, wir sind im Team, also bei uns bei Good Kid, immer sehr up-to-date und informieren uns auch gegenseitig. Der eine kriegt mal was anderes mit, der andere mal mehr und der andere mal weniger. Und wir versuchen da irgendwie immer so gut wie es geht, einfach Informationen auch an unsere Künstler weiterzugeben. Und wir haben auch ein sehr gutes Netzwerk und kriegen halt auch Tipps mal von TikTok selbst. Und da gibt es auch mal ein Newsletter und so weiter. Also wir sind da schon irgendwie sehr hinterher. Mhm. Aber es muss halt einem bewusst sein, dass die Musikindustrie im stetigen Wandel ist. Also es ist wirklich, täglich gibt es da irgendwie Neuigkeiten. Man muss sich immer weiterentwickeln als Label, als Artist, als Manager, egal in welchem Bereich. Und natürlich hat jeder den Druck, dass man halt am Zeitgeist oder so nah wie möglich am Zeitgeist existiert und auch performt. Und ich glaube, der Druck herrscht jetzt nicht nur bei Artists, sondern generell in der Industrie. Deswegen würde ich schon sagen, dass es belastend ist.
Wie sagst du deinen Artists, hey, ihr müsst auch gleichzeitig als CreatorIn funktionieren? Also ihr müsst ja immer ein bisschen Persönlichkeit zeigen, wer bin ich, so bin ich. Und da soll es ja dann nicht nur um die Musik gehen, sondern die FollowerInnen, Fans möchten natürlich die Person kennenlernen. Legst du es denen dann auch ans Herz?
Ich lege ihnen das schon ans Herz und viele sehen das auch genauso. Und wir signen ja auch generell eigentlich Artists, die irgendwie schon sowas mitbringen, mhm. so vielleicht so ein Star-Appeal oder schon ein bisschen mehr aus sich herauskommen. Und deswegen ist das nicht so fremd für die. Und für die Artists, die dann so ein bisschen schüchterner sind, denen legen wir es auch ans Herz. Aber man kann natürlich keinen zwingen und es ist ja auch im eigenen Interesse eigentlich nur, weil die Industrie halt gerade so ist. Man muss halt irgendwie jeden Tag Output bringen, auch wenn es schwer ist. Aber wir sagen auf keinen Fall, verstell dich jetzt irgendwie vor der Kamera. Also wenn eine Person dazu irgendwie nicht bereit ist, irgendwie vor die Kamera zu treten und über ihr Leben zu sprechen, dann soll sie es auch nicht machen, weil das Wohl vom Künstler ist das Wichtigste. So. Aber ja, also ich lege das schon ans Herz, weil auch die Menschen das feiern, dass wenn man authentisch ist vor der Kamera und irgendwie ein bisschen mehr Preis gibt von sich selbst, das feiern, glaube ich, die Menschen da draußen. Und wenn man das nicht machen will, dann macht man das nicht, dann muss man halt irgendeinen anderen Weg finden oder einen anderen Content, der für den Artist halt besser passt.
Jetzt wird es nämlich persönlicher. Das ist nämlich ein richtig schöner Übergang gerade gewesen. Also Luca, wir haben ja vor einigen Wochen gesprochen und dich angefragt, ob du denn bei uns im Podcast mitmachen möchtest. Und dann hast du uns direkt von Gio erzählt. Aber jetzt mal so, du hast ja bisher noch nicht so ein Interview oder einen Podcast mitgemacht. Und ich glaube, du, Gio, auch nicht. Was hat euch denn so dazu bewegt, hierher zu kommen?
Ich finde generell das Thema TikTok halt super interessant, auch wie es sich auf die Musikbranche auswirkt und halt auch auf die jüngeren KünstlerInnen und so. Ich finde es irgendwie schön, darüber auch zu diskutieren irgendwie, und das machen Gio und ich halt echt regelmäßig so. Danach bin ich dann auch immer motiviert, noch mehr loszulegen. So. Aber wir sind da so, würde ich sagen, relativ der gleichen Meinung, wie man das angehen sollte und wie man es nicht machen sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass noch zu viele da draußen diese Chance nicht nutzen mit TikTok, weil es ist halt einfach eine Plattform, wo jeder mit 0 Euro, 0 Cent Input Millionen Leute erreichen kann. So, du zahlst für einen Airplay-Radio-Promoter, zahlst so 5.000 Euro. Und warum das nicht nutzen? Also für mich ist es einfach irgendwie stupide zu sagen, ich weigere mich dagegen, weil man kann machen, was man will. Man kann ja auch seinen Content verpacken in Kunst. Man kann ja machen, also was immer man will. Und ich verstehe das halt nicht, warum das immer noch bei so vielen irgendwie so verrufen ist. So.
Ich bin da ganz bei Luca. Also wir haben diese Gespräche, wie gesagt, wöchentlich, würde ich sagen, und bin da derselben Meinung. Ich finde es auch relativ schade, dass es sehr viele Artists immer noch da draußen gibt, die wahrscheinlich ein Riesenpotenzial haben, aber keiner die halt kennt, weil sie einfach ihr Talent nicht zeigen, gerade auf einer Plattform wie TikTok, die Talent eigentlich schon promotet. Also ich glaube, also es ist natürlich, es geht auch sehr viel dummes Zeug viral, muss man auch wirklich so sagen, aber auch sehr talentierte Leute werden da gefunden. Also mein Job besteht eigentlich nur daraus, talentierte Leute zu finden. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn es da irgendwie talentierte Künstler gibt, die diese Chance, wie gesagt, nicht nutzen. Und deswegen habe ich mir auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, TikTok so ein bisschen zu promoten. Also die Plattform an sich, weil ich glaube, dass es eine Riesenmöglichkeit für Artists ist, die gerade auch so am Anfang ihrer Karriere stehen.
In unserer Recherche sind wir dann auch drauf gestoßen, dass 73% der unabhängigen MusikerInnen Erfahrungen mit psychischen Belastungen haben. Gründe dafür sind sowas wie Angst zu versagen, finanzielle Instabilität oder einfach der allgemeine Leistungsdruck, den es gibt. Seid ihr damit auch schon mal in Berührung gekommen?
Also ich habe da mir nie wirklich Gedanken drüber gemacht, aber jetzt so im letzten Jahr, wo ich so gemerkt habe, es ist schon immer mal wieder, also es ist regelmäßig so, dass man irgendwie nicht pennen kann oder nicht schlafen kann, weil man es halt nicht ablegen kann. So, man geht nicht heim und aus dem Büro, wie es vielleicht in einem weiß nicht, Industriekaufmann-Job ist, so, und geht heim und guckt dann noch eine Stunde Fernsehen und geht schlafen. So. Man hat es halt dauerhaft im Kopf und man denkt sich immer, was könnte ich noch machen, warum hat es nicht funktioniert. Man macht sich auch super abhängig von Zahlen. Also wenn man wirklich, also bei mir hat es schon früher angefangen, wo ich mit Social Media angefangen habe, man ist dann wirklich enttäuscht, so, man ist den ganzen Tag so geknickt, wenn man mal nicht die Views hat, die man davor hatte, oder wenn es irgendwie so ein bisschen View-Einbruch gibt oder sonst irgendwas. Und auch gerade streamingmäßig, also man gewöhnt sich halt super schnell an Zahlen, und wenn die dann nicht mehr da sind, dann denkt man, okay, Karriere ist futsch, so. Und ich habe jetzt irgendwie mittlerweile bei meiner letzten Single halt Zahlen, die habe ich mir früher, konnte ich nicht mehr davon träumen, so. Und jetzt denke ich mir schon wieder, scheiße, ich mache jetzt 20.000 Streams weniger am Tag, aber das sind halt immer noch 500% mehr als noch vor einem Jahr, so. Das ist, muss man sich immer manchmal so vom Kopf mal sich ja einfach ein bisschen Gedanken drüber machen, was man dafür irgendwie, also neulich hat ein ziemlich krasser Writer, hat auch in seine Story gepostet irgendwie, überlegt euch mal, was ihr da vor 5 Jahren dazu gesagt hättet, zu dem, was ihr jetzt heute macht, so, das finde ich immer ganz gut, wenn man sich das irgendwie vor Augen hält. Ja, voll, also es ist halt einfach, wie du sagst, dieser dauerhafte Druck, weil alles so kurzlebig ist und es ist halt einfach so, wenn man nichts macht, dann ist man halt weg so und es wartet ja auch niemand auf dich, also selbst wenn man jetzt mal so ein bisschen eine Fanbase hat, das sind halt dann 200 Hardcore-Fans und der Rest ist so, ja okay, wenn er nichts mehr droppt, dann gehe ich halt zu den anderen 20 Künstlerinnen, die jetzt gerade auf TikTok viral gehen so und das ist halt so ein dauerhafter Druck und ich glaube, das ist so das größte Problem, dass man das eben nie ablegen kann, egal wie man sich einen Tag legt, weil man halt dauerhaft denkt, scheiße, ich muss irgendwas machen so.
Aber channelst du das irgendwie in dir, um weiter kreativ zu arbeiten, gerade wenn du Lieder schreibst, dass du diesen Leistungsdruck, beziehungsweise ist ja eine psychische Belastung, dass du das channelst und darüber irgendwie das dann in deinen Liedern verkörperst?
Ich habe tatsächlich noch nie darüber einen Song geschrieben, so, also über dieses Thema, ist aber eigentlich mal ein gutes Thema so für einen Song. Nee, ich habe ja das ist tatsächlich noch nie so wirklich auch so viel drüber geredet, sag ich mal. Also ich habe jetzt in letzter Zeit angefangen, auch ehrlichere Songs zu schreiben und auch mal über meine private Probleme so und elterliche Seite und so zu schreiben, was auch übel gut tut so, weil danach fühlt man sich einfach irgendwie leicht und das ist so ein bisschen auch meine Therapie auf jeden Fall in Songs irgendwie ehrlich zu sagen, was einem irgendwie auf dem Herzen liegt. Aber genau, also man kann es natürlich auch in Sessions nicht ablegen, aber wenn man dann, gerade jetzt in Berlin war ich jetzt 3 Wochen so Songs schreiben und nach so eineinhalb Wochen, wenn man mal wirklich so ein bisschen Abstand davon, kommt man auch schnell in diesen Flow, dass man einfach TikTok gar nicht mehr öffnet und sich denkt, ja, ich öffne es nicht, dann weiß ich auch nicht, was ich für Zahlen habe. Und dann ist es wirklich so ein bisschen einfach ja wie Urlaub für den Kopf so, aber wenn man halt einfach ja so gerade einen ganzen Tag verweilt, dann ist man schon immer darauf so.
Getrennt. Hast du da aber irgendwie eine Angabe bekommen, du musst so und so oft posten oder sagst du von dir selbst aus, hey, ich muss jetzt, keine Ahnung, 2-3 Mal die Woche auf TikTok ein Video posten, ich muss mir schnell was einfallen lassen?
Nee, ich habe so ein bisschen, also durch den letzten Song so ein bisschen, also bin ich richtig motiviert tatsächlich und ich poste echt jeden Tag 2-3 Mal sogar. Und habe das mir so selber gesagt, weil warum sollte ich, also das ist genau der Punkt, den ich vorher auch und Gio auch angesprochen hatte, warum sollte ich es nicht nutzen? Jetzt habe ich Ende des Monats einen neuen Single-Release, also ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber da weiß ich jetzt halt ganz genau, also entweder ich mache jetzt keine Videos und mache einen entspannten, dann weiß ich aber, dass der Song halt einfach nicht gut performen wird oder ich ziehe jetzt einfach durch und das ist irgendwie so eine Motivation. Und ich habe gerade vom Label, ich habe jetzt auch gesigned, Ende Dezember, habe ich keine Vorgaben. Ich glaube, die sind strenger bei Künstler oder Künstlerinnen, die sich da schwer tun so und sagen dann, hey, das musst du am besten wissen. So, wahrscheinlich muss man da halt eher sagen, poste mal hier was und wir machen jetzt jeden zweiten Tag oder so. Aber ich mache das eigentlich selbstständig und mache auch mein Content selbstständig und habe da eigentlich nicht wirklich eine Vorgabe.
Beeinflusst das irgendwie dein Privatleben, also die Zeit, die du anders halt aufwenden könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache tatsächlich kaum was anderes, außer zu studieren, TikToks zu drehen und irgendwelche Dinge abzugeben oder so. Aber ja, man hat ja immer abends oder so, hat man ja schon noch ein bisschen Zeit, obwohl man dann halt auch wieder überlegt, was kann ich machen. Also gute Frage eigentlich. Ich mache eigentlich nichts anderes.
So, Gio, wie geht's denn dir damit? Also jetzt mit diesen ganzen Problemen, Leistungsdruck, finanzielle Instabilität, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deinen Artists damit um? Kommunizieren die das zu dir auch ehrlich oder merkst du das und sprichst die dann drauf an? Wie wird das bei euch dann da so gehandhabt?
Also, wie ich schon vorher erwähnt habe, wir haben ja eigentlich Artists, die im Social Media Game ziemlich fit sind und vielleicht nicht so fit wie Luca, weil Luca ist schon ein Profi, aber die machen das auch alle relativ gut und natürlich gibt es mal Phasen, wo ein Artist sich einfach nicht danach fühlt, gerade irgendwas zu posten, aus welchen Gründen auch immer. Das sind aber meistens plausible Gründe und dann ist es halt auch so. Das Wichtige ist, glaube ich, für uns als Label, dass irgendwie, wenn ein Song ansteht, dass da halt wirklich mal was gepostet wird. Und für einen Artist selbst ist es halt auch ein sehr krasses Tool einfach, weil es gab schon oft die Situation, dass irgendwie ein Label einen Song nicht gesehen hat, was ein Künstler da irgendwie auf die Beine gestellt hat. Und dann ist es irgendwie auf TikTok viral gegangen und dann muss das Label das mäßig veröffentlichen, auch wenn es vielleicht davor nicht gesehen wurde. Und deswegen ist es für Künstler schon ein krasses Tool. Aber ja, zum Thema Belastung, also es natürlich belastet das Artists und den einen natürlich weniger, den anderen mehr. Aber wir verstehen das und machen da jetzt nicht irgendwie Druck. Wie gesagt, es ist uns allen irgendwie wichtig, dass die Artists immer vorankommen. Und momentan ist es halt sehr viel durch TikTok. Und wir haben da natürlich Interesse dran, dass der Artist vorankommt. Und wenn es dann gerade durch TikTok ist, dann ist es halt die Quelle, wo man drauf setzt. So.
Okay, wir machen slightly Themawechsel. Let's talk about Hater. Habt ihr Hater? Wie geht ihr damit um, wenn ihr welche habt? Und was macht ihr zum Beispiel mit Hasskommentaren oder so?
Also früher hat es mich, wo ich angefangen habe, so mit 17, 18, wo man sich auch alles sehr, sehr ernst nimmt oder sehr, ja, zu Herzen nimmt, was irgendwie geschrieben wird, habe ich tatsächlich manchmal so Kommentare gehabt, wo ich auch dachte so, scheiße, ist das wirklich so? Und mittlerweile ist es tatsächlich mein Go-To-Tool, die Leute so zu triggern, dass sie solche Kommentare schreiben, weil dann halt auch die Videos besser performen natürlich. Und ich finde es tatsächlich ziemlich lustig, dass manche Leute halt, ja, einfach, es ist vielleicht böse gesagt, aber nicht auf der Höhe sind, das zu verstehen und dann einfach grundlos irgendwelche Leute beleidigen in Kommentaren oder sich gegenseitig beleidigen, das, da sage ich dann schon, wenn es irgendwie härter wird, lösche ich halt die Kommentare oder so. Es gibt ja auch Filter auf Instagram, um das ist mal grundlegend, sage ich mal. Man kann ja Filter auf Instagram und TikTok einstellen, dass Kommentare, die solche und solche Wörter beinhalten, die einen vielleicht irgendwie treffen könnten oder so, dass die direkt gesperrt werden. Dann muss man auch gar nicht auf dieses, da steht da unten bei TikTok geprüfte Kommentare, wo man das erst zulassen muss. Also das würde ich sagen, ist mal ein Tipp, um jetzt auf technischer Ebene das mal ein bisschen zu verhindern. Natürlich wird da auch nicht alles rausgefiltert und es gibt auch andere Möglichkeiten per DM und so weiter. Aber ja, man sollte sich halt, ja, man sollte dann auf seine eigenen Werte, würde ich sagen, Wert legen und einfach gucken so und im Reinen mit sich selber sein, weil ich glaube, nur dann kriegt man es wirklich hin, dass man auch diese Hate-Kommentare irgendwie so, ja, an sich abprallen lassen kann und sich einfach sagen, hey, ich bin gut, wie ich bin und ich habe meine Leute um mich rum. Das ist, würde ich sagen, die wichtigste Sache, dass man irgendwie seine, man braucht ja nicht viele Freunde, aber halt ein, zwei Freunde, drei Freunde, die halt, wo man weiß, die stehen hinter und auch die Familie so und wenn da irgendwie alle im Reinen sind, keine Ahnung, also da würde ich sagen, das sind irgendwie so einfach ein paar Wege, sich da irgendwie so ein bisschen, ja, einen Gefallen zu tun. Aber ja, das ist halt so dieses dauerhafte Thema, wo auch, es gibt ja super viele Kampagnen auch zu, auch Rassismus ist ja auch ein großes Thema und also in jeglicher Sportart und auch wie gesagt Social Media und vor allem die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, das kriegt man nicht weg, also so hart es ist so. Es gibt immer solche Menschen, die halt sich darüber keine Gedanken machen, aber man kann natürlich auch immer darauf verweisen und sagen, hey, tut Menschen wirklich schlimme Dinge an so, obwohl ihr nicht glaubt, dass es wirklich so tiefgründig geht, so tief geht bei manchen Leuten, aber ja. Ja, ich glaube, komplett das enden lassen kann man nicht, aber ja, es gibt ja auch, glaube ich, genug Stellen, wo man sich, also an die man sich wenden kann und sich da irgendwie auch Hilfe holen kann.
Hi, wir sind es nochmal. Luca hat gerade erwähnt, dass man sich bei Problemen Hilfe suchen soll. Mögliche Anlaufstellen sind die psychotherapeutische Sprechstunde, die man beim Hausarzt oder unter der 116 117 und auf der Webseite www.116117.de online oder stationär vereinbaren kann.
Jetzt noch die Frage an dich, Gio, wie geht ihr denn im Label damit um? Also wenn jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin zu euch kommt und sagt, hey, mir geht's echt nicht gut mit dem ganzen Social Media, mit dem Leistungsdruck, jetzt gerade was die Hate-Kommentare angeht, wie geht ihr damit um? Zieht ihr die Leute dann raus oder?
Also wir hatten tatsächlich noch nie so einen Fall, also wir hatten noch nie so einen Fall, dass ein Künstler irgendwie zu uns gekommen ist und gemeint hat, dass es ihn so sehr belastet, also die Hate-Kommentare. Deswegen kann ich nichts darüber sagen, aber ich glaube, so dumm es klingt, es einfach zu ignorieren, ist, glaube ich, das Beste. Ja. Aber das ist natürlich auch einfach dahergesagt, weil jeder nimmt diese Kommentare ja anders auf, aber ich habe das ähnlich wie Luca irgendwie immer gemacht, dass ich es einfach irgendwie ignoriert habe, wenn es wirklich meine Person angegriffen hat, weil ich mir denke, wenn der Kollege da irgendwie Zeit hat, da irgendwie was zu tippen und mich zu beleidigen im Internet, dann geht es ihm im Grunde eigentlich fast schlechter als mir. Deswegen habe ich sowas irgendwie nie ernst genommen und ich glaube, dass, wie Luca schon erwähnt hat, also ich glaube, wenn man gute Freunde um sich herum hat, die immer ehrlich zu einem sind und wenn die da wirklich immer ehrlich ihre Meinung äußern zu dem Content, den man da vielleicht fabriziert und die da ehrlich sagen, dass man da irgendwie nichts Falsches gemacht hat, dann finde ich, das kann man das schon ignorieren irgendwo und einfach auf die Freunde hören und gucken, dass es einen einfach, ja, also muss man halt irgendwie schauen, dass es einen nicht belastet. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, was man machen könnte, wenn es einen so sehr belastet. Ich glaube, einfach Handy weglegen für 2-3 Wochen und einfach mal eine Pause machen. Und dann einfach schauen, dass sich das vielleicht irgendwie von alleine löst, das Problem.
Ja. Ja, was wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Experten gestern besprochen hatten, war, dass ja ganz viele KünstlerInnen, wie jetzt zum Beispiel Sido, den Künstler und die persönliche, also die Person an sich trennen, also Paul und Sido jetzt beispielsweise. Wie seht ihr das? Ist das jetzt gerade bei dir, Luca? Ich meine, wir kennen dich. Wir wissen, dass du nicht derselbe bist hier auf TikTok.
Du hast es verraten.
Wie gehst du denn damit um?
Also es ist, glaube ich, wichtig. Also es gibt ja auch Künstler und Künstlerinnen, die also wirklich einfach exakt so sind, wie sie sich auch geben. Hat auch Vorteile, hat aber, also ich bin relativ froh, dass ich das ganz gut trennen kann. Und also ich kriege auch sehr oft den Kommentar, also ich dachte, du wärst ganz anders so, oder ich dachte, so, weil ich meine Storys dann halt schon oft auch mal so ein bisschen aufgesetzter bin, obwohl ich ja eigentlich schon eher authentisch auch sein will. Das ist dann halt wieder der Negativpunkt, dass man halt vielleicht nicht so authentisch ist wie die Leute, die wirklich das ganze Leben miteinander teilen, mit den anderen teilen. Aber ich finde es auch gerade auf irgendwie so ein bisschen Psyche betrachtet oder halt auf die Mental Health auch gut, dass man einfach sagen kann, hey, ich bin Luca hier und ich rede so mit meinen Freunden, wie ich will. Ich bin einfach, ja, und dann auch irgendwie in seine Rolle schlüpft und in diese Marke, die man auch aufbaut, Luca Noels in meinem Fall, und dann halt einfach auch dann so agieren kann und nicht alles, was man wirklich macht und wie man auch ist und wie man vielleicht ja sein will, dann auch überall teilt und genauso auch mit irgendwie, ja, Beziehungen. Also ich hatte mal meine erste Beziehung, habe ich damals groß auf Instagram gepostet, und das ist halt auch so ein Ding, dann gehst du dieses Private in diese Marke ein oder in diese Künstlerperson, und dann ist es halt direkt, also hat nur Nachteile einfach so, und das, seitdem trenne ich das auch alles und will einfach probieren, so privat und Arbeit so irgendwie so gut wie möglich zu trennen. Auch wenn es natürlich nicht immer geht, aber ja, genau.
Man sollte ja jetzt auch beachten, dass gerade wenn man Musik macht und sich als Künstler in den öffentlichen Bereich begibt, dass man eben auch, ich werde es nicht sagen, ein Produkt ist, aber man ist ein Produkt der Industrie. Und das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, positiv anzusehen, wenn man das trennen kann. Gerade, wie du schon gesagt hast, du lässt dich es gar nicht so anmerken, weil du bist in dem Moment, wenn du es liest, nicht Künstler Luca, sondern du bist selbst du. Das hat jetzt nichts mit dir als Person zu tun, weil Menschen kennen dich nicht.
Du hast jetzt schon angesprochen, also bei Good Kid, ihr achtet da drauf. Habt ihr da Pläne, habt ihr da die Gesundheit des Artists auch in den Content-Strategien berücksichtigt? Spielt es da mit rein?
Ja, definitiv. Also wir reden ja, oder wir sind ja eigentlich im täglichen Austausch eigentlich mit den Künstlern. Und wenn ein Künstler sich irgendwie mal in einer Phase befindet, wo es ihm persönlich oder privat einfach nicht gut geht, dann achten wir schon darauf und verschieben auch dann einfach mal Projekte oder Releases und gucken, dass es einfach dem Künstler in erster Linie gut geht. Manchmal klappt das sehr gut, manchmal sind es einfach vielleicht Sachen, die so wichtig sind, wobei wahrscheinlich ist nichts wichtiger als die Gesundheit. Mhm. Aber man versucht auf jeden Fall irgendwie entgegenzukommen und zu schauen, dass es dem Künstler gut geht, weil langfristig schadet es nur dem ganzen Projekt. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Künstler sich die ganze Zeit wohlfühlt und einfach da auch durch diese schwere Zeit durchkommt und man da Rücksicht drauf nimmt.
Und wie geht's dir damit? Also gerade, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was für ein Workaholic du unbedingt bist, aber belastet dich das persönlich auch? Also die ganze Zeit jetzt Business zu sein, gerade wenn KünstlerInnen irgendwelche Probleme haben, nimmst du das damit nach Hause oder hast du auch so, ich sag mal, dafür zwei Persönlichkeiten?
Das ist tatsächlich eine sehr tricky Frage. Also ich würde schon behaupten, ich bin Workaholic, also ich habe irgendwie keine feste Uhrzeit, wo ich aufhöre zu arbeiten. Mhm. Und gerade weil man auch irgendwie mit den Künstlern nach einer Zeit befreundet ist, weil es einfach irgendwie normal ist, wenn man sich täglich irgendwie hört und sich auch versteht, dass sich da auch eine Freundschaft bildet. Und deswegen ist es dann auch manchmal irgendwie nach Feierabend oder nach offiziellem Feierabend so, dass man dann noch mit dem einen oder anderen Künstler redet, auch manchmal mit Luca. Dann kann man schwer einfach abschalten. Und dann ist es auch für mich manchmal so, ist es gerade ein Business Talk, ist es gerade beruflich, dass ich mit ihm quasi jetzt über seine privaten Probleme rede, oder ist es schon der Freund, der jetzt mit dem Künstler redet? Und ich glaube, was es einfacher macht, ist, dass wir allgemein bei Good Kid ein sehr familiäres Verhältnis haben und es eigentlich die meiste Zeit versucht wird, freundschaftlich miteinander umzugehen. Und deswegen ist es dann halt auch nach der Arbeitszeit, wie während der Arbeitszeit irgendwie die ganze Zeit so ein freundschaftliches Verhältnis. Aber ja, es ist tatsächlich schwer, das irgendwie zu trennen. Mhm. Also das fließt irgendwie zusammen. Also ich kann da irgendwie nicht eine Maske absetzen und sagen, okay, ey, es ist Feierabend, ich rede jetzt nicht mehr mit dir über deine privaten Probleme. Man ist da irgendwie die ganze Zeit im Austausch.
Wie transparent wird eurer Meinung nach mit Mental Health in der Musik- und Industrie umgegangen? Also inwieweit ist das ein Thema, was diskutiert wird?
Ich finde, es ist schon besser geworden. So. Also es ist ein super wichtiges Thema und ich bin halt super konservativ aufgewachsen im Dorf so und bei mir zu Hause hat man irgendwie nicht über Probleme geredet. So. Und deswegen, ich glaube, es kommen viele aus auch so Haushalten, wo man einfach so das einfach mit sich trägt und einfach auch in sich reinfrisst. So. Aber ich glaube, so in den letzten 2 Jahren ist es generell besser geworden, dass auch viele Leute sich dann auch Hilfe holen und auch sagen, okay, mir geht's nicht gut, so ich lasse mir jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal zu einem Gespräch oder sonst irgendwas und lass mir wo helfen, was auch super wichtig ist, weil es ist natürlich immer auch Depressionen und solche Dinge können ja auch tatsächlich dann durch solche Themen ausgelöst werden. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Ich finde, man kann irgendwie noch ein bisschen mehr dafür tun, dass die Leute es auch auf dem Schirm haben und auch irgendwie wissen, okay, ich muss es mal einen Gang zurückfahren, so, es ist nicht, ohne Grund kann ich nicht schlafen oder kann ich das nicht oder was auch immer. Aber ich finde, es ist schon einiges besser als früher so. Und genau, ich denke, dass wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Ich meine, man kann natürlich immer überall was verbessern. Es gibt noch viele Dinge, auch vor allem in der Musikindustrie, was besser gemacht werden kann. Aber ja.
Es gibt schon sehr viele Möglichkeiten oder es ist auch ein offeneres Thema geworden. Und wir haben auch die ein oder anderen Fälle gehabt, bei denen Künstler einfach private Probleme haben und haben dann irgendwie versucht, dann auch Hilfe zu besorgen und Therapiestunden oder sonstiges, weil das einfach vorkommt. Und wie gesagt, wir pflegen halt ein freundschaftliches Verhältnis und das würde man auch machen für private Freunde. Und deswegen bieten wir das auch dem Künstler an, der das dann benötigt.
Ja, also ich bin zum Beispiel ein guter Vergleich dafür ist, glaube ich, Justin Bieber so. Ich bin schon sehr lange Justin Bieber-Fan gewesen und da habe ich das so ein bisschen mitverfolgt, irgendwie so diese frühe Ruhm so und dieses, man kann nicht mehr rausgehen und vor allem bei internationalen Künstlerinnen ist ja so ein Ding, dass die ja wirklich überall auf der Welt einfach auch erkannt werden so. Und bei ihm war es halt einfach, oder ist es ja nach wie vor so, ich glaube, man erholt sich auch nicht komplett davon und es ist halt einfach auch das Umfeld irgendwie, was wichtig ist. Und ich glaube, komplett vermeiden kann man es nicht und es wird immer wieder so Fälle geben und es gibt einfach auch hier im deutschen Markt, gibt es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, jetzt ich will jetzt keine Namen unbedingt nennen, muss auch jetzt nicht sein, aber Leute, die jetzt auch nicht unbedingt gesund leben und viele Drogen und auch das irgendwie so dieses Image ist. Und natürlich kann es sein, wenn es dumm läuft, dass es halt auch mal schneller zu Ende geht, so hart wie es klingt. So und wie gesagt, auch natürlich so die Mental Health Probleme, Depressionen so werden auch leider immer ein Thema bleiben und es ist halt nach wie vor so, dass halt viele Leute darüber einfach nicht reden und es dann manchmal einfach zu spät ist, leider Gottes. Aber ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall weniger wird, weil die Leute jetzt offener darüber reden und auch nicht mehr so eine Angst davor ist, den Leuten zu sagen, hey, ich bin vielleicht psychisch einfach angeschlagen und nicht mehr so ein No-Go-Thema ist einfach auch. Also ich denke, dass es da auf jeden Fall auch, wie gesagt, eine Besserung gibt.
Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt wird es kurz richtig Deep Talk. Oh. Wenn ihr euch unwohl fühlt, gern Bescheid sagen, dann schweifen wir ab. Was sind denn aktuell von euch beiden jeweils persönliche Ängste, gerade im Business, falls ihr welche habt?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, also bei mir ist es persönlich, dass ich jetzt so meinen größten Erfolg hatte, aber halt immer mehr will. So. Das ist so meine persönliche Macke auch, dass ich irgendwie niemals zufrieden bin mit was. Also mich wenig über Dinge freuen kann und direkt irgendwie das Nächste brauche. So. Und ich glaube, meine größte Angst ist irgendwie so, dass es halt jetzt bergab geht und halt nicht mehr auf dieses Niveau rankommt. So. Auf jeden Fall auch so zukunftsmäßig. Also ich bin eigentlich jemand, ich lebe so ein bisschen den Tag rein und hatte auch, bis ich meinen Label-Deal unterschrieben habe, nie wirklich Kohle so und habe immer so von einer Minusstelle, also von Minus zu Minus jeden Monat gelebt, was auch irgendwie für mich cool war. Also ich habe mir auch nicht Gedanken gemacht, ob es irgendwann mal anders sein wird, aber jetzt ist es halt, so jetzt ist mal finanziell mal so ein bisschen gesichert und kann auch, muss jetzt nicht mehr im Getränkemarkt arbeiten, was ich davor gemacht habe, sondern kann jetzt Vollzeit Musik machen. Aber man überlegt sich halt trotzdem, okay, jetzt habe ich diesen Deal für 5 Songs und vielleicht nochmal ein Album danach. Aber was ist danach? So, kann ich mich halten, wenn ich älter werde und wenn ich vielleicht irgendwie mich in, weiß nicht, man verändert sich ja auch immer und man weiß ja nie, wie es auch ankommt. Und was mache ich halt in 20, 30 Jahren? Wenn ich mich nicht live etablieren kann, dann juckt sich in 30 Jahren kein Mensch mehr für mich und dann hänge ich halt da. Und ich habe zum Glück meine Ausbildung, so bin ich jetzt auch froh, dass ich es gemacht habe. Ich wurde ein bisschen dazu gezwungen und habe mich da ganz schön durchgeschlagen, aber die habe ich jetzt als Mediengestalter und deswegen kann ich immer noch vielleicht da was arbeiten, aber es ist schon der große Traum natürlich, dass es klappt, aber ich bin da oft mal ein bisschen zu realistisch und weiß halt auch, dass es natürlich schwierig ist, deswegen macht man sich da schon viele Gedanken.
Also ich glaube, meine größte Angst ist ähnlich wie bei Luca einfach, dass man sich selbst enttäuscht, also dass man irgendwie die Träume und Ziele, die man sich irgendwie mal ausgemalt hat, irgendwie nicht erreicht oder man macht sich einfach selbst Druck und es kommt, wahrscheinlich ist es einfach dem geschuldet, dass es irgendwie, ich glaube, von beiden irgendwie ein Traum war, in der Industrie zu arbeiten und jetzt ist man irgendwie da und kann sich wirklich verwirklichen, aber man hat Angst, dass man es irgendwie doch nicht schafft. Ich glaube, das ist so meine größte Angst, aber ich bin eigentlich immer guter Dinge, dass alles immer so kommt, wie es kommen soll und dass man auch alles schaffen kann. Da bin ich immer sehr optimistisch, aber also bei mir klappt es immer so zu denken. Ich weiß nicht, wie es andere sehen. Ich bin da so ein bisschen realitätsfern. Aber
er ist auch mein Motivator.
Ja, ich poste immer auf Twitter so motivational Stuff und Luca liked das immer ganz fleißig.
Danach räume ich immer mein Zimmer auf. Dann geht's rund.
Zum Beispiel kannst du mal eine Quote droppen.
Boah.
Du darfst auch dein Handy kurz rausholen.
Ja, das ist auch, das auch gut.
Wir machen jetzt eine kleine Rubrik auf.
Genau, ein kleines Spiel.
Aber ganz kurze Frage, überlegst du dir die selbst oder siehst du die irgendwo und denkst du, ja, das muss ich jetzt posten?
Also vieles überlege ich mir selbst und vieles habe ich wahrscheinlich schon irgendwo mal gelesen und unterbewusst abgespeichert. Und vieles speichere ich auch einfach ab und poste es dann irgendwann mal. Aber genau, ich habe irgendwie hier, your mindset should be bulletproof.
Also, das ist gut.
Genau, oder irgendwie, the only time you fail is when you fall down and stay down. Also sowas halt. Das oder quick reminder, you got this.
Das ist ein ganz Twitter-Feed.
Ja, genau. Und if you fail, keep trying. Also eigentlich so.
Also super schöne Zitate.
Ja, manchmal werde ich dafür ausgelacht, aber manche feiern es auch.
Ich feiere es übel.
Ja, du müsstest Luca jeden Morgen um 10 Uhr morgens
schon,
genau,
ja,
privat eine Motivationsquote schreiben, du schaffst das.
Nee, ich finde es wirklich motivierend, weil es ist natürlich, also man liest ja immer wieder so Motivationsdinge so und es gibt ja auch, also manche Leute ziehen sich dann so Motivationsreden rein und da bin ich dann immer so, weiß ich nicht, ob ich das brauche, aber immer mal wieder so ein kurzer Reminder so, dass man eigentlich auf dem richtigen Weg ist, ist schon immer gut. Und wie gesagt, das liefern immer die Twitter-Quotes.
Jetzt habt ihr beide denn eigentlich noch Tipps, gerade für die ZuhörerInnen, aktuellen MusikerInnen, vielleicht auch noch Freunde, die ihr kennt, wie man eben mit dem Thema psychische Belastung umgeht, diesem ganzen Leistungsdruck von Social Media, dieser Schnelllebigkeit, wie man in dem Kontext eben damit umgehen kann?
Also ich bin, wie gesagt, jetzt ja auch da jetzt nicht super erfahren, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt auch keinen Scheiß erzähle, aber ich will es einfach mal von meiner Perspektive einfach vor allem es irgendwie zu schaffen, wie gesagt, mit sich selbst cool sein und nicht immer rechts und links gucken und schauen, was irgendwie funktioniert, weil man weiß nicht, was hintersteckt und es sind ganz oft Künstlerinnen so, die einfach die einfach da auch schon Jahre dran arbeiten. So, und wenn es dann mal vor dir funktioniert, ist halt so. Ich sage immer, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und es passiert alles so, wie es passieren soll. Und wenn es halt Baby-Steps sind und dann halt erst in 7 Jahren der große Break kommt, dann kommt er halt erst in 7 Jahren so. Also ich finde, das ist der große Schritt, wenn man sich sagt, so okay, ich bin auf einem guten Weg und es muss nicht alles morgen passieren. Ich glaube, dann nimmt man sich schon mal viel Stress. Ich weiß, einfacher gesagt als getan so. Und genau, wie gesagt, wenn es dann irgendwie wirklich ernster sein sollte und man halt wirklich irgendwie Probleme hat und auch gesundheitliche Probleme hat und merkt einfach, einem geht schlecht und man, ja, wie gesagt, hat einfach schlechte Laune und man merkt einfach, dass irgendwas im Kopf ist, so, dann sollte man halt einfach auch sich lieber mal früher checken lassen und lieber früher mal mit einem Experten sprechen als zu spät, würde ich mal behaupten. Und genau, das Mic Drop.
Genau, und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass Kommunikation auch super wichtig ist, gerade wenn es einem schlecht geht, dass man das auch einfach kommuniziert, weil die anderen Menschen können leider noch keine Gedanken lesen. Vielleicht ist es irgendwann mal soweit, aber bis dato geht es leider noch nicht. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man einfach, wenn man irgendwas mit sich trägt, dass man da auf jeden Fall irgendjemanden hat, dem man das sagt. Gerade jetzt auch in dieser Businesswelt, dass man sich super gut vielleicht auch mit dem Label oder mit dem Produktmanager oder A&R versteht und sich da auch regelmäßig austauscht, dass man einfach, damit einfach der Gegenüber auch weiß, in welcher Phase man sich gerade befindet. Und ich würde auch raten, irgendeinen Ausgleich zu finden, also sei es Sport, sei es Reisen, sei es irgendwie, keine Ahnung, Bücher lesen oder irgendwas, dass man auch wirklich einfach mal abschalten kann und wirklich das Business mal zur Seite legen kann oder das Musik machen oder das Kreativsein mal bleiben lassen und einfach mal einen ruhigen machen. Das sind ganz simple Dinge, die ich eigentlich raten würde, aber meistens sind es auch die simplen Dinge, die irgendwie helfen.
Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort, Gio. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart bei uns. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Das kann ich nur zurückgeben.
Kann ich auch nur zurückgeben.
Dankeschön.
War super, entspannt.
Ich denke, wir quatschen jetzt sowieso noch ein bisschen weiter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Lasst uns gern ein Follow da auf Instagram @flüsterpop und folgt uns gerne auf Spotify. Dankeschön.
Machen wir auch direkt.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Flüsterpop.